Ich habe schon immer gerne debattiert und mich politisch gestritten. Den Grundstein dazu hat mein Vater gelegt. Die Auseinandersetzungen mit ihm über die Pershing-2-Raketen und ihre Stationierung auf der Schwäbischen Alb, gegen die ich mich als Teenager massiv und vehement und überhaupt gewehrt habe, haben mich nachhaltig geprägt. Zitat Ende. So heißt es im Vorwort Ihres jüngsten Buches, Frau Professor Römmele. Das Buch heißt Zur Sache, für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft. Massiv, vehement, überhaupt, sind Sie eine typische Schwäbin, meinungsstark, resolut, ultra-realistisch. Was würden Sie sagen?
Ich wohne ja jetzt in Mannheim, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich noch so als richtige Schwäbin fühle. Aber ich war zu der Zeit schon sehr kämpferisch unterwegs. Und ich denke da heute manchmal noch dran, auch an meinen Vater in der Zeit, der von einem 8-, 9-, 10 Stunden Arbeitstag nach Hause kam, oft auch K.O. war. Und ich war da schon im Wohnzimmer und hatte so meine Messer gewetzt und war also startklar für die nächste Auseinandersetzung. Und es hat mich wirklich sehr geprägt, dass er immer mit mir in den Ring gestiegen ist und immer mit mir auf Augenhöhe sich auseinandergesetzt hat.
Waren die Pershing 2, diese Nachrüstungsdebatte, NATO-Doppelbeschluss, war das sozusagen Ihr Beginn der Politisierung oder würden Sie sagen, ein bisschen früher ging es sogar noch los?
Also, dass ich schon sehr früh politisch unterwegs war, habe ich spätestens an der Konfirmation meines Bruders gemerkt. Mein Bruder wurde am 6. März 1983 ist er zur Konfirmation gegangen. Und ich war unglaublich neidisch auf meinen Bruder, dass mein Bruder einen Wahlsonntag zum Konfirmationstag gekriegt hat.
Das war Helmut Kohl, ne?
Helmut Kohl wurde da gewählt nach dem konstruktiven Misstrauensvotum im Herbst 82. Und ich kann mich auch noch, aber das sind so ganz vage Erinnerungen, ich kann mich auch noch dran erinnern, da konnte ich gerade lesen. Und selbst in Stuttgart fuhren Autos rum mit dem Aufkleber Willi wählen. Und ich habe mich immer gefragt, warum haben wir so einen Aufkleber nicht am Auto? Aber habe damals auch schon so ein Gefühl dafür gehabt, dass man diese Frage nicht einfach so stellt. Also insofern, um Ihre Frage kurz zu beantworten, ich war früh schon diffus politisch und so richtig meinen politisierenden Moment hatte ich mit den Pershing-2-Raketen auf der Schwäbischen Alb.
Dann ist es ja eigentlich von der Politisierung zur Politikwissenschaft nicht ganz weit, sage ich mal vorsichtig.
Nein, das war auch ganz klar, mit 14, 15 schon, war mir vollkommen klar, dass ich Politikwissenschaften studieren möchte. Und meine Eltern haben da natürlich aufgewacht, was willst du denn damit machen? Ich habe dann auch immer als Antwort gegeben, mein Bruder, würdet ihr das jetzt nicht fragen? Ne? Mich fragt ihr das, aber es war auch vollkommen klar, dass ich das mache und meine Eltern haben mir das dann auch ermöglicht und ich bin dann mit 19, also gleich nach dem Abitur in Stuttgart nach Heidelberg gegangen.
Zu Manfred Schmidt und Klaus von Weimer, zwei der ganz großen Leuchten eigentlich.
Ja, Manfred Schmidt kam erst in meinem dritten Semester, glaube ich, aber ich bin dann auch gleich zu ihm ins Seminar gegangen, genau.
Beide sind gut vernetzt. Von Beime und Schmidt in der Politikwissenschaft. Beime war eine Zeit lang Vorsitzender der Internationalen Politologengesellschaft. Haben die Ihnen auch geraten, gehen Sie mal zwischendurch in die USA, das hilft, oder war das eigener Wunsch?
Das war komplett eigener Wunsch, weil ich habe mich zwar in der Politikwissenschaft wohlgefühlt, aber ich habe mich in Heidelberg nicht so wohlgefühlt. Mir war es zu touristisch und das Interesse an den USA hab ich eigentlich auch schon aus meiner Stuttgarter Zeit mitgebracht. Ich bin in einer Gegend groß geworden, in der auch viele amerikanische Soldaten stationiert waren. Also insofern kam man da auch sehr schnell mit Amerika in Verbindung, auch viele Gespräche mit Stationierten dort gehabt. Also das Interesse auch an den USA war schon sehr früh da. Und ich habe mich dann für ein Stipendium beworben und bin dann 1989 in die USA, was auf der einen Seite ein ganz tolles Erlebnis war, aber ich muss auch sagen, ich bin am 1. August 89 als ein politisch sehr bewegter und sehr interessierter Mensch in die USA und ich hatte keine Ahnung davon, was im November 89 hier passiert. Hätte ich das auch nur ansatzweise geahnt, wäre ich nicht gegangen. Und dieses Gefühl, ich hatte nie davor und nie danach dieses ganz starke Gefühl, am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein, wie im November 89 an der Westküste der USA. Ohne Internet, die Telefonminute hat fast 4 D-Mark damals noch gekostet. Und ich habe dann von den Heidelberger Kommilitonen halt Nachrichten bekommen, wir fahren jetzt nach Berlin und ja, ich saß im Westen der USA.
So kann es manchmal gehen.
So kann es manchmal gehen.
Ihre Promotion hat sich dann beschäftigt mit Parteienfinanzierung. War ein Vergleich, wenn ich es grob zusammenfasse, zwischen der Art und Weise, wie sich deutsche und britische Parteien finanzieren, vor allen Dingen durch Wirtschaft. Wo ist denn das System transparenter, jetzt als Politologin mal gesehen? Die Bimbis-Republik hat uns mal sehr lange intensivst beschäftigt.
Ja, ich hatte den Vergleich auch noch. Ich hatte USA, Großbritannien und Deutschland in dem Vergleich drin. Und obwohl USA auf den ersten Blick das transparenteste System hat, weil man wirklich jede Spende, glaube ich, das wird auch immer angepasst, momentan sind es, glaube ich, $10, veröffentlichen muss, wird es trotzdem nicht breit veröffentlicht. Die Rechenschaftspflicht, die deutsche Parteien haben, ist da nicht ganz so engmaschig, aber letztendlich doch transparenter, weil es eben in regelmäßigen Abständen auch Veröffentlichungen in Zeitungen, in Medien, in Massenmedien, in den sozialen Medien dazu gibt. Also insofern ist das deututsche System wahrscheinlich das fairste. Ja. Auch weil wir eine staatliche Parteienfinanzierung haben, die die Akteure nochmal auf ganz andere Beine stellt.
Habilitiert dann mit einem Thema zur direkten Kommunikation zwischen den Wählern und den Parteien. Angesichts dessen, was wir in den letzten 20 Jahren grob erlebt haben, wie sich die Welt wandelt, auch die Öffentlichkeit, stehe ich jetzt regelrecht vor der Frage, dass Sie müssten die Arbeit, wenn Sie sie heute schreiben, nochmal total anders schreiben, oder?
Der Titel heißt direkte Kommunikation. Und wenn man sich den Titel heute anschaut, dann würde man denken, entweder ist es das Gespräch oder ja, es ist was mit sozialen Medien, wo man eben direkt kommuniziert. Mein empirisches Material damals waren Mailings, also waren wirklich personalisierte Briefe an Wählerinnen und Wählern. Und meine Fragestellung damals war, kommunizieren Akteure in der direkten Ansprache anders, als sie es in ihren Wahlprogrammen machen. Das empirische Material ist von Mitte, ich glaube, der US-Teil ist der Wahlkampf 92-96, die beiden Clinton-Wahlkämpfe und die Wahlen in Deutschland waren, wenn ich mich recht entsinne, 94 und 98, also kurz bevor das Netz so richtig hochkam. Und im Prinzip war es aber damals schon praktisch der Trend von der Massenkommunikation zu individuell zugeschnittenen Kommunikation. Also, und wir sind jetzt ja an einem Punkt, wo es über Big Data ja möglich ist, letztendlich den einzelnen Wähler ganz, ganz individuell und einzeln anzusprechen.
Sie sind als Politologin immer in der Forschung geblieben. Es hat sie nie gereizt, sozusagen mal, sagen wir, in die Medien hineinzugehen. Sie waren dann lange in Mannheim beim Zentrum für europäische Umfrageanalysen und Studien und am Zentrum für europäische Sozialforschung. Wie kam das? War das Zufall?
Das muss ich so ein bisschen anders beleuchten. Es war nie so, dass ich immer gesagt habe, ich bin zu 100% Wahl- und Parteienforscherin. Ich habe mich immer als jemand gesehen, der auch den Bogen oder die Verbindung nach draußen sucht. Also nicht umsonst habe ich auch Arbeiten zur Parteienfinanzierung oder Wahlkampfkommunikation sind ja auch, also ich habe letztendlich auch meine Fragestellungen aus der aktuellen Beobachtung rausgezogen. Also eigentlich war mein Ziel immer, ich möchte schreiben, ich möchte in den Journalismus. Ich habe auch immer sehr gerne geschrieben und schreibe auch jetzt noch sehr gerne. Und zwar nicht unbedingt die wissenschaftlichen Texte, sondern ja eher kurze Zeitungsartikel, kurze Blogbeiträge mache ich sehr gerne. Und nach der Dissertation war die Frage, gehe ich zu einer Zeitung? Ich hatte damals ein Angebot als zu einem Volontariat. Oder habilitiere ich? Und dann war das Angebot von der Habilitation, es hat mir gut gefallen. Und ich habe dann immer noch gedacht, ja, dann machst du das mit der Zeitung halt danach. Mir war damals natürlich noch nicht klar, dass wenn man dann so lange in einem System ist, dass der Wechsel dann immer schwerer wird. Ich habe jetzt das Glück, an einer Hochschule zu sein, die sehr praxisnah ist. Also die Hertie School sucht den Kontakt in die Politik, sucht den Kontakt auch in die Medien. Insofern würde ich sagen, ich bin sehr gerne in der Wissenschaft, aber bin auch froh, dass ich an einer Hochschule bin, die eben an der Schnittstelle zu Medien, zu Politik aufgestellt ist.
Deshalb auch so ein Buch wie dieses zur Sache, weil ich glaube, Politologen, Standesgenossen würden das eher mit spitzeren Fingern anpacken. Es sind 130 Seiten. Das in manchen politischen Büchern ist das dann der Anlageteil, wo man die Fußnoten dann nachlesen kann. Das ist für uns geschrieben, eigentlich für den Rest der Welt ohne die Politologen.
Nein, das ist eigentlich für, ich habe es jetzt ohne spezielle Zielgruppe geschrieben, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich habe mich auch lang damit auseinandergesetzt, soll ich ein populäres Buch schreiben, weil das ja auch etwas ist, was bei uns in der Zunft, Sie haben es gerade angesprochen, nicht unbedingt immer positiv gesehen wird. Es waren zwei Gründe, die mich dazu bewegt haben. Der erste Grund war, dass ich es in Zeiten, die wir jetzt beobachten, in denen wir jetzt leben, finde ich, ist es auch unsere Pflicht, als Wissenschaftler auch in Anführungsstrichen rauszugehen und unsere Meinung da auch zu sagen, auch unsere Forschung vielleicht ein bisschen anders verpackt darzulegen. Das ist das eine und eigentlich so das hauptsächliche Anliegen. Und das zweite ist, dass mir einfach diese Art zu schreiben großen Spaß macht. Ich habe mit dieser Art zu schreiben 2009, eigentlich zur Bundestagswahl 2009 angefangen. Da habe ich mit einem Kollegen einen Blog gegründet. Damals war das 2009, war Blog total neu, hip. Man wusste nicht, geht es nicht, funktioniert es. Und da haben wir mit einigen Wahlforscherinnen und Wahlforschern zusammen einen Blog gemacht, der hieß Wahl nach Zahlen. So die empirische Wahlforschung präsentiert in kleinen Häppchen ihre Ergebnisse. Und wie gesagt, diese Art zu schreiben hat mir einfach immer gefallen. Und letztendlich waren es diese beiden Beweggründe, dass ich finde, dass wir als Wissenschaftler auch eine Pflicht haben, nach draußen zu gehen und die Art des Schreibens.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmle von der Hertie School of Governance in Berlin. Wir zeichnen auf bei den Südwestdeutschen Medientagen im Hambacher Schloss. In dem eingangs erwähnten Buch steht ein Satz, der vielen Kolleginnen und Kollegen nicht gefallen wird, nämlich, dass Journalisten, Zitat, als Vermittler von Informationen an Bedeutung verlieren, sowohl in der Verbreitung von Nachrichten, aber auch die Deutungshoheit über die Ereignisse, die wir verlieren. Haben wir uns zu lange zu wichtig genommen als Journalisten, Frau Professor Römmle?
Ja gut, was wir sehen mit dem Aufstieg der sozialen Medien, dass jetzt auch ganz einfache Bürger meinungsstarke Beiträge präsentieren können. Die Diskussion um das Rezo-Video, das ist das beste Beispiel dafür, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt, wir sagen in der Forschung, sogenannte Prosumer sind. Sie produzieren und konsumieren Nachrichten und Meinungen gleichzeitig und die traditionelle Gatekeeper-Funktion, die Journalisten lange Zeit innehatten, wird mehr oder weniger hinfällig.
Journalismus war lange kein Lernberuf und schon gar nicht akademisiert. Das hat sich erst in den 1980er Jahren geändert. Journalistenschulen, Journalistikstudium, was auch immer, Volontariat wurden Pflicht. Da hat man lange sehr viel draufgegeben. Man verbessert dadurch den Journalismus. Das scheint den Leuten letztendlich, wenn ich das von heute aus sehe, aber egal zu sein, weil sie es gar nicht verstehen. Trügt mein Eindruck?
Ja, ich würde schon sagen, da trügt Ihr Eindruck ein bisschen, so wie ich das wahrnehme, wie ich es aus der Forschung wahrnehme und aus der öffentlichen Debatte heraus auch wahrnehme, wird guter Qualitätsjournalismus geschätzt und mehr denn je gebraucht. Und ich denke, wir tun gut daran, darin weiter zu investieren. Also die Akademisierung dieses Berufes, Sie haben sich ja gerade angesprochen, wird sich noch weiter verstetigen. Und es muss auch einen Trend geben, es muss auch eine Entwicklung geben, dass wir mehr in Qualitätsjournalismus investieren, in den sozialen Medien, auf den sozialen Plattformen.
Diese Prosumer, die Sie eben erwähnt haben, also die beide sind, Konsument und auch Produzenten, legen, ich insistiere ein kleines bisschen, sie gehen anders an die Medien ran, als wir das tun. Bei uns sind Kommentare gekennzeichnet, auch Glossen sind gekennzeichnet. Es verschwimmt etwas, es diversifiziert sich, es wird unschärfer. Was kann man in dieser Hinsicht tun? Muss man bei den Leuten das Bewusstsein schärfen, dass es diese verschiedenen Formen gibt und dass ein Kommentar etwas anderes ist als eine reine Meldung?
Ich würde sagen, zwei Dinge. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass sowas auch kenntlich gemacht wird. Aber, und das ist der zentrale Punkt, auch den ich versuche in meinem Buch zu machen, wir müssen die Medienkompetenz vor allem auch unserer jungen, heranwachsenden Generation auch schärfen, dass eben solche Fragen gestellt werden. Ja, ist es ein Kommentar? Ist es eine Nachricht? Dass Zahlen auch hinterfragt werden, dass Umfragen hinterfragt werden, dass mal geschaut wird, was ist es eigentlich für eine Grundgesamtheit? Wann wurde etwas erhoben? Also Medienkompetenz, die Schulung junger Menschen, die Schulung der jungen Generation, das ist etwas, wofür ich ganz stark plädiere.
Und jetzt mal von unserer Seite her betrachtet, derjenige, die mit den etablierten Medien groß geworden sind, und jetzt reden wir mal nicht über Politiker, die damit nicht umgehen können, sondern auch über Journalisten, die damit nicht umgehen können, müssten wir anders auf unsere Consumer, Prosumer, Produzenten, auf die Neuen eingehen, müssen wir sozusagen auch merken, wie die anders mit dem Material umgehen, dass ihnen bestimmte Grenzen, die wir ihnen ziehen, einfach wurscht sind, Schnuppe sind, dass sie auch mal was Neues ausprobieren wollen, weil die Medien das hergeben, weil jetzt Dinge erlaubt sind, die man früher nicht machen konnte. Also so ein Video herstellen ist ja nun ganz einfach und schnell passiert.
Ich glaube,
Sie haben wahrscheinlich bei Ihren Töchtern was Ähnliches und Ihren Kindern, sagen wir mal ganz vorsichtig, die da ganz unbedarft dran gehen. Und
ja, natürlich, bei meinen Kindern ist es so, dass es die primäre Quelle der, ich will es nicht mal sagen, der Information ist, aber letztendlich war das Rezo-Video ganz oben bei uns auf der Liste. Unsere Tochter durfte jetzt bei der Europawahl das erste Mal wählen. Und natürlich habe ich mit ihr auch darüber gesprochen, wie hast du dich informiert, was hast du dir angeschaut. Und Rezo war ganz oben. Und dann gab es noch ein, zwei andere Influencer. Und dann mein Hinweis, man könnte vielleicht auch mal den Wahl-O-Mat bemühen. Ja, wurde aufgenommen,
aber
das steht jetzt nicht ganz so oben auf der Liste.
Ja. Was ich mit der Frage nochmal meinte, ist, unsere ganzen Qualitätskriterien, die wir uns über Generationen erarbeitet hatten, Redaktionsstatute, Presserat etc. pp., wir haben sie zum Teil heute Abend schon angesprochen, das nimmt diese Generation nicht wahr, weil sie einfach andere Mittel hat und sich um bestimmte Dinge einfach nicht kümmert.
Ich glaube, die ganz große Veränderung jetzt für Sie, die in diesen Medien arbeiten, ist, dass es eben kein Massenmedium mehr ist, sondern dass es ein unheimlich wichtiges Produkt ist, aber das nicht mehr die große Masse anspricht und vor allem auch nicht mehr gleichzeitig anspricht, dass die Individualisierung hier eben auch greift und dieses, was ich auch noch aus meiner Kindheit kenne, das sogenannte ritualisierte Beisammensein, dass man abends immer die gleiche Show, den gleichen Tatort zur gleichen Zeit anguckt, das ist nicht mehr.
Heißt auch, dass die Gremien sich zum Teil überlebt haben, die uns kontrollieren, die wir selber uns gebaut haben, aus guten Gründen gebaut haben oder die uns vorgesetzt wurden, dass man da einfach neu nachdenken muss
und sich anders organisieren muss. Ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, dass man hier neu nachdenkt. Erstens mal, dass man nicht mehr in Landes- bzw. nationalen Grenzen denkt, sondern global denkt. Und, das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier auch die Zivilgesellschaft viel stärker mit einbindet.
War das alte System dadurch beschränkt, dass das Drucken von Zeitungen und Zeitschriften sehr lange sichere Renditen auch brachte? Man konnte sich sehr, sehr viel erlauben in einem gewissen System. Ich frage, weil zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung wurden die Herausgeber von der Belegschaft gerne auch Herausnehmer genannt. Es funktionierte. Und keiner guckte so genau hin in diese Blackbox, was da alles passierte, was geschrieben wurde, solange, wie gesagt, die Rendite einigermaßen sicher war. Und diese Zeiten sind halt auch vorbei. das Mediensystem. Bis zu einem gewissen Grade hat es sich totgelaufen und wir erleben gerade hier einen totalen Umschwung. Auch in den USA zum Beispiel, wo die Zeitungen ja auch längst nicht mehr das sind, was sie mal vor einigen Jahrzehnten noch waren. Watergate wäre höchstwahrscheinlich heute nicht mehr bei der Washington Post angesiedelt, sondern vielleicht in irgendeinem Blog oder
Also völlig andere Geschäftsmodelle, die wir jetzt haben, völlig andere Geschäftsmodelle jetzt auch, die wir in der Online-Welt sehen. Also wir beobachten hier einen ganz massiven Umbruch.
SWR 2 Zeitgenossen auf dem Hambacher Schloss heute, eine Aufzeichnung mit Professor Andrea Römmele. Es ist ja nicht so, als würde in den Medien nicht diskutiert. Es ist immer viel diskutiert worden. Wir haben im Fernsehen legendäre Formate, früher den internationalen Frühschoppen, heute internationaler Presseclub. Journalisten fragen, Politiker antworten, zur Sache, der heiße Stuhl, alles Mögliche. Sie waren selbst auch schon in einigen dieser Sendungen zu Gast. Das nur, um mal zu erwähnen, was es alles so gibt. Aber mir scheint, ein breiteres Publikum interessiert sich nicht mehr dafür, sondern man diskutiert heute in anderen Kanälen. Man setzt sich nicht mehr davor und guckt zu, wie andere diskutieren. Da versucht man zwar, die Hörer oder Zuschauer mitzunehmen, indem man sie mailen lässt oder twittern lässt und in die Sendung dann quasi versucht einzubinden, aber auch das ist vorbei. Es ist eine andere Debatte, die ja auch mehr verschwimmt.
Ja, würde ich auch so sagen, dass diese Diskussionssendungen nicht mehr die Zuschauerschaft haben, die sie früher hatten, was zum Teil, glaube ich, auch am Format liegt. Sie haben diese frühen Sendungen erwähnt, internationaler Frühschoppen beispielsweise. Ich habe mir jetzt ja im Zuge des Buches auch unterschiedliche Sendungen einmal angeschaut. Sendungen von früher, Sendungen, Diskussionsrunden, die jetzt erst kürzlich stattgefunden haben. Und was wirklich so auffiel bei früheren Sendungen ist, so zumindest jetzt der Eindruck, ich meine, ich muss ja auch sagen, ich gucke sie jetzt rückblickend an, ne, war, dass es viel weniger Selbstdarstellung war der einzelnen Politiker, viel weniger Selbstdarstellung und dass man auch nicht das Gefühl hatte, dass die jeweiligen Protagonisten mindestens 10 Zielgruppen hatten, zu denen sie eigentlich sprachen. Also es war die Sache, um die es geht, es war der Gegenüber oder die Gegenüber, mit dem man sich verbal gestritten hat, aber das war's. Wenn man sich heute Sendungen anschaut, dann ist es die parallel zum Thema, das wird diskutiert, meint man immer, der Politiker muss sich jetzt in der Debatte, für die Debatte im Bundestag positionieren, im Wahlkreis möchte er gut aussehen, dann vielleicht nur für eine Abstimmung, die in 3-4 Wochen ist. Also, dass so ganz unterschiedliche Zielgruppen bedient werden, das ist das eine. Dann wollen natürlich diejenigen, die das Ganze orchestrieren, also die Journalisten, die Moderatoren, auch noch gut dabei aussehen. Also, diese Sendungen sind mittlerweile so überfrachtet, dass die eigentliche Diskussion untergeht.
Ich habe Sie gefragt, weil ich wieder ein Zitat anbringen will. Interviews sind eine konfrontative journalistische Darstellungsform, kein freier politischer Raum, auch in dem Buch zu lesen. Und die Populisten werfen uns in den etablierten Medien vor, pauschal gegen sie zu sein, nur bei ihnen wirklich hart zu fragen. Haben Sie da recht? Ist das Ganze auch ein bisschen zu sehr inszeniert? Sie werden ja regelrecht gecastet für bestimmte Rollen. Das haben Sie eben ja auch schon angesprochen.
Ja, natürlich ist das so. In so einer Talkrunde muss jede Position auch irgendwie vertreten sein, wird ja im Vorfeld auch abgeklärt.
Während die Populisten, da nimmt man sich mitunter das Recht raus, richtig hart und tief ins Sachwissen hineinzugehen. Es gab das eine Interview, wo Herr Gauland befragt wurde. Ich glaube, es war in Berlin direkt.
Ja, genau.
Das ist ein Gegenbeispiel. So würde man zum Beispiel...
Ja, aber das ist natürlich auch ein anderes Format. Da ist ja nur Herr Gauland der Gegenüber. Da haben Sie ja nicht wie in einer Talkrunde 3, 4, 5, 6 sitzen, sondern da ist es nur ein Gegenüber. Und da fehlt ja natürlich auch dann so der direkte Vergleich. Ja, ne? Ja. Und dieses Thomas-Walde-Interview fand ich sehr überzeugend. Das war hart in der Sache, extrem sachlich und nüchtern im Ton. Hätte er wahrscheinlich mit den anderen, ich habe jetzt nicht alle Sommerinterviews angeschaut, aber das ist ein Ton, den er in anderen Interviews auch hat. Und ja, ich glaube, da sollte man davon keine Unterschiede machen.
Sie sind der Ansicht, dass in unserer Streitkultur eher Unterentwicklung Stand der Dinge ist. Ich würde sagen, die Deutschen lieben es nicht, wenn im Fernsehen zum Beispiel gestritten wird. Das mögen sie gar nicht.
Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, die Deutschen haben ein ambivalentes Verhältnis zum Streit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in die, wo ich zu Hause bin in der Wahlforschung, wenn wir uns da die Nichtwähler genauer anschauen, dann ist es so, dass der Großteil der Nichtwähler nicht deswegen nicht wählen geht, weil sie keine Lust haben oder weil sie desinteressiert sind, sondern sie gehen nicht wählen, weil ihnen die inhaltliche Differenz fehlt. Ne? Das ist ja schon mal so ein Indikator dafür, dass sie eigentlich mehr Auseinandersetzung wollen. Ne? Sie möchten die inhaltliche Differenz, aber wenn sich Parteien streiten, gutieren sie das auch nicht. Also es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Streit. Also mit ein Grund, dieses Buch zu schreiben, war, dass ich, eigentlich ist es so basic, aber dass ich mal wieder ausführen wollte, dass Streit, dass inhaltliche Auseinandersetzung eigentlich das Fundament der Demokratie ist. Darauf ist Demokratie gebaut, dass es Akteure mit unterschiedlichen inhaltlichen Positionen gibt. Und die muss man dann eben in einer Debatte, in Diskussionen ausfechten. Wir hatten das jetzt in den letzten 15, 16, 17 Jahren wenig, was auch der GroKo, der Großen Koalition, geschuldet war. Unter anderem, nicht nur, aber unter anderem durch den Einzug der AfD in den Bundestag hat sich das jetzt auch wieder geändert. Die Debatten sind wieder lebendiger geworden, sind vielfältiger geworden. Aber das, wie gesagt, das war mit ein Anliegen, das Buch zu schreiben.
Kanzlerin war lange dafür auch so beliebt, dass sie quasi das alles wegmoderiert hat, was es an Konflikt gab. Diese Zeiten sind offensichtlich...
Nicht nur an Konflikt, sondern auch an Thema. Ja. Also wenn wir uns erinnern an den letzten Wahlkampf 2017, war das nicht nur ein Wahlkampf ohne Konflikt, es war auch ein Wahlkampf ohne Thema.
Ja. Ne? Hat diese Art der unterkühlten Kommunikation oder Nicht-Kommunikation, das sind meine Worte, dafür gesorgt, dass die großen Parteien ein bisschen auch den Anschluss verloren haben an das, was die Menschen bewegt? Ich nenne jetzt mal das Thema Klimawandel, bei dem die GroKo-Parteien schlicht und ergreifend ein Glaubwürdigkeitsdefizit haben. Wenn ich mir angucke, was den Menschen wichtig war, jetzt zum Beispiel bei den Europawahlen oder weshalb wir Proteste der Jugend haben, dann kann man auf den Gedanken kommen, Moment, da habt ihr geschlafen. Mhm. Würden Sie das so ähnlich sehen?
Ja, das würde ich so ähnlich sehen. Ich würde vor allem auch sagen, dass Kanzlerin Merkel, die ja unter anderem ja auch mal als Klimakanzlerin gehandelt wurde, hier nicht konsequent weitergedacht hat. Aber auf der anderen Seite haben wir eben mit den Grünen auch eine Partei in unserem Parteiensystem, die für dieses Thema also ganz klar steht, die das Thema als Markenkern hat. Insofern ist es ja repräsentiert. Aber Frau Merkel hat ihre Klimakanzlerschaft dann doch frühzeitig wieder abgelegt und das Thema nicht konsequent weiterverfolgt.
Wenn es um die Debattenkultur geht, dann konstatieren Sie einen Rückzug in die Komfortzone. Was heißt denn das? Sind wir zu bequem, uns zu streiten?
Wir umgeben uns, das zeigt ja auch die Forschung sehr schön, gerne mit Menschen, die mehr oder weniger unserer Meinung sind, uns gleichgesinnt sind, die uns praktisch in unserer Meinung bestätigen, aber die uns nicht herausfordern in unserer Meinung. Durch die sozialen Medien wird das Ganze noch verstärkt. Wir sprechen hier in der Forschung vor sogenannten Echokammern, wo praktisch die eigene Meinung wiedergehallt wird, wiedergegeben wird und eigentlich keine Konfrontation stattfindet.
Und die Wahrheit des anderen will man nicht hören, wäre ja dann sozusagen Der Schluss aus dieser
Komfortzone. Es ist ja auch bequem, wenn man sich nicht auseinandersetzen muss.
Ist das irreversibel in Ihren Augen?
Nein, ich denke, dass wir wieder lernen müssen, unterschiedliche politische Ideen und auch Vorstellungen, also es geht ja auch nicht nur um einzelne Themen, es geht ja letztendlich, muss es ja auch in einer Gesellschaft um politische Visionen gehen. Also wie wollen wir als Gesellschaft in 20, 30 Jahren eigentlich zusammenleben? Dass Parteien hier unterschiedliche Vorschläge entwickeln, die wir dann ausdiskutieren und dann so vielleicht auch wieder die Freude an der Auseinandersetzung finden. Wir sehen das ja jetzt bei den jungen Menschen, die zu Tausenden, zu Zehntausenden auf die Straße gehen und politisiert sind, Lust an der Politik verspüren. Und das ist ja schon ein erstes Anzeichen dafür, dass es ja auch eine Lust an der Auseinandersetzung, an der inhaltlichen Reibung gibt.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Professor Andrea Römmle von der Hertie School of Governance in Berlin. Wir zeichnen auf bei den Südwestdeutschen Medientagen. Es spricht vieles dafür, dass wir in nächster Zeit noch einige interessante Wahlkämpfe erleben, vielleicht nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern. Sie haben in dieser Hinsicht einige Erfahrungen sammeln können. Sie waren mal im Team von Gerhard Schröder und haben sich mal angeguckt, wie er Wahlkampf führt. War das die Kampa?
Das war die Kampa 1998, ja.
Ein Erlebnis wahrscheinlich, weil die Stimmung, die da geherrscht haben muss, die hätten die Sozialdemokraten ansatzweise vielleicht im Jahr 2019 nochmal. Wieso kann man das nicht reproduzieren, wenn man ein Muster quasi hat als politische Partei? Ist das einfach verloren? Tempi passati?
Ja, also wir hatten 1998, also es war ein extrem spannender Wahlkampf, war ein knapper Wahlkampf. Das war die Zeit, in der ich gerade meine Habilitation geschrieben habe, insofern zu diesem Thema. Insofern trafen da meine Forschungsarbeit und praktisch so die Praxis aufeinander. Es ist immer schön, wenn man dann zum Schluss auch gewinnt. Letztendlich ist es dann auch wie beim Fußball. 1998 war natürlich eine besondere Zeit. Nach den langen Kohljahren, dann die erste rot-grüne Regierung, also auch ein neues politisches Bündnis. Ich denke, wir stehen heute ganz woanders. Insofern ist es auch schwer vergleichbar. Und es gibt kein Patentrezept für Wahlen und für Wahlkämpfe. Also jeder Wahlkampf ist einfach grundsätzlich unterschiedlich. Unterschiedliche Themen, unterschiedliche politische Grundstimmung, anderes Instrumentarium. Damals, 1998, die ganz große Neuheit mit Direct Mailings, also Serienbriefe an einzelne Wählergruppen. Das war das Nonplusultra. Heute hat man im amerikanischen Wahlkampf pro Wähler 1000 Datenpunkte, also 1000 Informationspunkte über einen einzelnen Wähler, also völlig andere Voraussetzungen. Aber nochmal, jeder einzelne Wahlkampf ist unique.
Sie haben es eben auch schon mal kurz angesprochen, Sie waren auch in den USA bei Bill und Hillary in den Wahlkämpfen, 92, 96 und dann glaube ich nochmal 2016.
Ja, 92 und 96 habe ich beobachtet, da war ich nicht nah dran. Aber 2016 war ich für längere Zeit in dem Clinton-Team. Ja. Diese ganz großen
Hillary Clinton-Team,
um sicher zu gehen. Genau, diese großen Wahlkämpfe haben oft so Spots für internationale Beobachter. Ja. Und da war ich einer dieser internationalen Beobachter in dem Clinton-Team. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich von Anfang an, also vom ersten Tag an, erschrocken war über diese wahnsinnige Übersteuerung des Wahlkampfes, also wie wirklich alles im Kleinsten kontrolliert wurde. Und das war auch ein erster Eindruck, der sich wirklich durchgezogen hat, dass dieses Team aus so unkritischen Personen bestand. Es waren so viele Ja-Sager dabei. Es wurde nichts gegengebürstet. Das waren so Eindrücke, die ich da mitgenommen habe.
Was meinen Sie mit kontrolliert? Wurde genau geguckt, wir versuchen dieses und jenes?
Ja, so ein Wahlkampf, ich weiß noch, in dem 98er-Wahlkampf, so ein Wahlkampf muss auch, der braucht Freiraum, der muss atmen können, der muss sich auch entwickeln können. Ja. Das ist etwas, was in diesem 2016er Wahlkampf, der war auch sehr angstbesessen, dieser Wahlkampf. Also möglichst keinen Fehler machen, möglichst alles korrekt machen. Es gab unheimlich viele Hierarchieebenen, durch die einzelne Messages durchgehen mussten, die dann abgesegnet wurden. Und ich meine, das war natürlich auch ein Wahlkampf, der in den sozialen Medien massiv stattfand. So funktioniert dieses Medium nicht.
Dann war Hillary die schlechtere Wahlkämpferin im Vergleich zu Bill. Weil der hatte ja eigentlich erstmal schlechte Karten, als er anfing.
Bill war ein Wahnsinnswahlkämpfer. Also ich habe ihn jetzt nie persönlich im Wahlkampf an sich, ich war nicht in der Halle dabei, aber ich habe mit Kollegen, ich war damals in den USA, seine Rede angehört, die er für Barack Obama gehalten hat, um Barack Obama als Kandidaten zu unterstützen. Und als ich diese Rede gehört habe, in dem Raum, wir waren 6 Politikwissenschaftler, wir haben alle gesagt, we're ready to knock at people's doors. Also wir wären alle rausgegangen und hätten Wahlkampf gemacht. So mitreißend war er einfach auch als Redner. Mhm. Und es war seine Frau nie.
Viele Parteistrategen in Deutschland gucken sich gerne ab, was sie in den USA so an Entwicklungen gibt. Dann wird von Negative Campaigning geredet. Die Swing States, die man vielleicht bei uns als Swing Constituencies, also kritische Wahlkreise nennen müsste, werden versucht zu imitieren und da versuchen auch die Wähler zu kriegen. Das hat aber nur begrenzten Wert. Oder würden Sie mir da widersprechen? Kann man die zwei?
Natürlich schaut man immer noch auf die USA, was Wahlkämpfe anbelangt, weil die USA einfach, was die neuesten technischen und technologischen Entwicklungen anbelangt, immer einen Schritt voraus sind. Aber unser politisches System, unsere politische Kultur, ganz wichtiger Punkt, ist eine gänzlich andere. Insofern funktioniert einfach vieles auch nicht, was in den USA funktioniert. Hinzu kommt, dass wir trotz den massiven Verlusten, die die großen Parteien, wobei bei der SPD kann man jetzt auch nicht mehr von der großen Partei sprechen, aber trotz den massiven Verlusten kennen wir noch sowas wie Parteimitgliedschaft, starke Parteibindung und sowas. Und das ist Parteimitgliedschaft in dem Sinne gibt es in den USA nicht. Parteibindungen sind deutlich weniger, als es bei uns der Fall ist. Negative Campaigning ist etwas, was bei uns einfach überhaupt nicht funktioniert. Auch das ganze sogenannte Dirty Campaigning, also dass man versucht, den anderen auch persönlich extrem schlecht aussehen zu lassen, persönliche Geschichten auftischt, ist bei uns einfach kein Thema. Die Art und Weise, wie man in den USA an Daten rankommt, ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Also insofern sind es schon sehr unterschiedliche Voraussetzungen.
Gucken die Amerikaner auch mal, was wir Deutsche so können beim Wahlkämpfen? Oder ist das nur in eine Richtung her?
Ja, also mittlerweile schon. Ich kann mich daran erinnern, schon ganz lange her, das war der 98er Wahlkampf, da hatte das Schröder-Team James Carville eingeladen. James Carville war der Chefberater von Clinton mit einem ganz starken Südstaaten-Akzent.
Genau, ja.
Und der kam nach Bonn noch. Ne? Und wir waren so 20, 25 Leute aus der Kampa. Und jeder hatte so eine Aufgabe. Und meine Aufgabe war, wenn Kabel irgendwie eine Frage zu den deutschen Parteien hatte, weil ich so die Parteienforscherin war, sollte ich das kurz erklären. Und es war komplett klar, er hat seinen Vortrag gehalten, dass der Weg von Washington nach Bonn zu kurz war, um so über das deutsche Regierungs- und Parteiensystem zu gehen. Er hatte nicht viel Ahnung davon. Und dann fragte er nach Parteien und er sagte, ihr habt Mitglieder? Und dann musste ich das so ein bisschen erklären, was sind Parteimitglieder? Und als ich Kabel dann gesagt habe, es gibt Parteimitglieder, die zahlen jeden Monat einen Mitgliedsbeitrag und die Parteien haben Name, Telefonnummer und Adresse, dann guckte mich Kabel an, werde ich nie vergessen, und sagte, Honey, where's your problem? In jedem einzelnen Wahlkampf, in dem ich bin, muss ich daran denken, was für einen Wert Parteimitglieder eigentlich im Wahlkampf haben und wie wenig diese Parteimitglieder eigentlich bemüht werden. Und um jetzt Ihre Frage zu beantworten, Sie haben mich ja gefragt, was nehmen die amerikanischen Berater von uns mit? Das sind diese Volunteers, diese für die einzelnen Wahlkämpfe ja immer anlernen, dass sie die mitnehmen in die nächste Wahl, dass sie die näher an die Partei ranziehen, um mit ihnen dann eben auch zu arbeiten.
Haben Sie schon mal überlegt, ob Sie nächstes Jahr wieder in die USA, ob Sie es schaffen, in die USA zu gehen für längere Zeit? Für einen Wahlkampf?
Wahlkampf ist für mich einfach immer so die Hochzeit. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Ne? Würde ich unheimlich gerne. Die Herausforderung ist ja immer, dass man sich frühzeitig an den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin andocken muss, um da überhaupt eine Chance zu haben, in so ein Wahlkampfteam näher ranzukommen. Und es ist noch so unklar, wer das bei den Demokraten wird.
Man kommt nicht mehr mit beim Zählen.
Man kommt überhaupt nicht mehr mit beim Zählen. Man muss sich das mal so vorstellen, wie wenn mehr als alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die wir in Deutschland haben, sich zur Wahl stellen würden. Ich meine, wir sind mittlerweile bei über 20, glaube ich. Ja. Das ist Wahnsinn.
Und wenn dann mit der ganzen Familie, so wie es mal möglich war, oder ist das vorbei? Ihr Mann ist Professor in Stuttgart, Mathematiker.
Der hat schon auch eine große Leidenschaft für die USA. Er hat seine ersten 10 Berufsjahre in den USA verbracht. Mit der ganzen Familie wird mittlerweile schwierig, weil die Tochter, 18, jetzt aus dem Haus geht und dann anfängt zu studieren, wobei sie auch eine große USA-Affinität hat, vielleicht würde sie mitkommen. Müssen noch mal gucken, wie wir das dann basteln.
Wir dürfen aber damit rechnen, dass Trump wieder kandidiert und vom heutigen Standpunkt aus gesehen, vom heutigen Tag aus gerechnet, was wäre Ihre Prognose? Hat er gute Chancen? Ich frage, weil eine Kollegin gesagt hat, vor 2 Jahren, wir haben uns alle verrechnet, weil wir zu viel in Washington waren und nicht draußen waren im Land. Und er hat ja dort gewonnen und im tiefsten.
Genau. Und seine Base, die steht ja. Ne? Die wackelt ja auch nicht. Ganz schwer zu sagen. Und ich halte mich da auch mit Prognosen, wirklich zurück. Es wird ganz entscheidend sein, wen die Demokraten aufstellen. Es hieß ja lange, Joe Biden ist wirklich der exzellente Kandidat. Sehe ich nicht so, weil ich glaube, dass es auch eine Generationenfrage in den USA ist und dass ein junger Kandidat bessere Chancen hätte gegen Trump. Aber das ist jetzt wahrscheinlich too early to call.
Ich komme noch mal zurück auf die Bundesrepublik. Wir haben lange heute gesprochen, auch über die Medienkontrolle. Was geht, was von früher ist. Wenn wir anfangen bei den Bürgern, was merken Sie in der eigenen Familie? Ist dort das Interesse auch bei Ihren Kindern an Politik nach wie vor so, wie man sich das wünscht? Oder auch bei Ihren Studenten?
Ja, gut, meine Studenten sind natürlich hochpolitisch.
Ja, aber sie sind vielleicht anders politisch, als wir das in unseren Zeiten waren.
Ja, das stimmt. Ich beobachte so die Jugend, also meine eigenen Kinder, aber auch die Freunde, die meine Kinder mit nach Hause bringen, durchaus als kritisch auch. Also sie hinterfragen auch viel, mäßig politisiert. Jetzt bei meiner Tochter ist Fridays for Future nicht so angesagt. Was mich am meisten freut, ist, dass sie kritisch sind, dass sie Dinge hinterfragen, mit uns auch diskutieren. Und das freut mich.
Ja, ich wollte schon fragen, die Streitkultur in der Familie Römmele, wie ist die entwickelt?
Wie ist die entwickelt? Da gibt es eine ganz klare Konfliktlinie. Ja. Meine Tochter und ich können wunderbar streiten. Ja. Wir können wunderbar streiten. Wir streiten auch gerne. Und mein Mann streitet nicht so gerne. Und der steht dann auch immer, wenn wir am Küchentisch sitzen und zwischen uns beiden, also zwischen meiner Tochter und mir, geht es wieder hin und her, findet er das immer ganz bedenklich und ist dann umso irritierter. Wir hören dann auf und dann ist der Streit auch einfach vorbei. Und mein Sohn und mein Mann streiten nicht viel untereinander und auch nicht viel mit uns.
Sie empfehlen generell mehr politische Bildung. Das ist nun ein Thema, mit dem ich auch seit dem ersten Semester 1980 immer wieder konfrontiert werde, dass das gefordert wird, mehr politische Bildung. Und trotzdem, man tut sich damit in der Politik sehr schwer. Warum?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt die Lehrpläne anschaue, und ich habe das ja jetzt bei meinen Kindern auch mitgekriegt, wie viel investiert wird in MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften. Jetzt gibt es einen neuen Informatikzug bei meiner Tochter, dann gibt es Data und so weiter. Und nie wird was in mehr Sozialwissenschaften, mehr Demokratie, mehr Medienkompetenz investiert. Ich halte es für absolut zentral. Ich denke, das ist ein dickes Brett, das wir da bohren müssen. Und ich möchte meinen Teil eben dazu beitragen. Wo da genau die Stellschrauben sind, dass sich wirklich was tut, habe ich auch noch nicht ausfindig gemacht. Aber ich denke, die Debatte, die wir jetzt auch gerade in der Öffentlichkeit haben, wird den einen oder anderen doch dann schon sensibilisieren. Aber ein dickes Brett, keine Frage. Und ich bin ja auch nicht die Erste, die sowas fordert. Das haben ja Kolleginnen und Kollegen vor 10, 15 Jahren auch schon lautstark und massiv gefordert.
Dann bohren wir gemeinsam weiter. Kleines Fazit war das von Professor Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin und Expertin für politische Kommunikation an der Hertie School of Governance in Berlin. Unser Gast heute bei den SWR2 Zeitgenossen. Frau Römmele, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.